Guten Morgen, liebe Studentinnen und Studenten. Es folgt ein kleiner Audiokommentar, ein kurzer Audiokommentar zum Arbeitsblatt, das ich heute Morgen online gestellt habe. Es geht um das Thema Machtergreifung, la presa del potere, Machtergreifung Hitlers und der NSDAP. Gut, ich würde Sie bitten, also dieses Arbeitsblatt mal aufzumachen und ich werde das jetzt kurz kommentieren. Also, das Arbeitsblatt heißt die Endphase der Weimarer Republik und der Weg der NSDAP zur Macht. NSDAP dürfen wir natürlich nicht vergessen, Sie wissen das, die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei unter der Führung des Führers Adolf Hitler. Gut, wir haben bereits in der Videolektion darüber gesprochen. Eigentlich kann man sagen, der Aufstieg Hitlers beginnt letztlich mit dem Hitlerputsch 1923 und vor allem mit dem Prozess, der darauf folgt. Dieser Prozess wird Hitler sehr viel Öffentlichkeit geben. Hitler wird ein bekannter Mann, er wird praktisch, er ragt heraus. Er wird jetzt zu einem der prominentesten Führer des rechtsextremen Randes der Weimarer Republik. Das heißt, man kann schon in gewisser Weise sagen, dass dieser Putsch von 1923 eigentlich ein wichtiger Schritt war, schon bereits auf dem Weg zur Machtergreifung. In der Folgezeit wird die NSDAP zwar immer sichtbarer in der öffentlichen Sphäre, wir können aber genauso gut sagen, dass die Wahlerfolge nicht der Rede wert sind. Die Wahlerfolge sind relativ irrelevant. Das ändert sich dann aber sehr massiv mit den Wahlen im Jahr 1930. Was ist passiert? Wir haben natürlich, wie Sie genau wissen und wie wir auch bereits gesagt haben, wir haben die Weltwirtschaftskrise. Diese Weltwirtschaftskrise hat große Konsequenzen für Deutschland, denn von einem Tag auf den anderen werden amerikanische Kredite aus dem Land herausgezogen. Die Wirtschaft ist noch nicht so stabil, nicht schon wieder so stabil in diesen wenigen Jahren der sogenannten goldenen 20er. Dass man von alleine praktisch klarkommen könnte. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit bricht die sehr fragile deutsche Wirtschaft wieder zusammen. Und die Folge ist eine große Unsicherheit in der Bevölkerung, massive Arbeitslosigkeit. Der Höhepunkt dieser Welle von Arbeitslosigkeit und von sozialer Not, die durch das Land schwappt, inonda il paese. Auf dem Höhepunkt dieser Krise hat Deutschland 6 Millionen Arbeitslose. Das muss natürlich immer noch relativiert werden, denn 6 Millionen Arbeitslose sind registrierte Arbeitslose. Jeder deutsche Arbeitslose, in der Regel, in der klassischen Familie, der Mann als Ernährer, bringt mit sich noch circa zwischen 2 und 4 weiteren Personen, wenn nicht noch mehr. Das heißt also, wir haben durch diesen Einkommensverlust eine große soziale Anspannung, eine große soziale Katastrophe innerhalb der Bevölkerung. 1930 zerbricht die letzte Weimarer Koalition, die letzte relativ bürgerliche, demokratische Koalition, unter Führung von Ministerpräsident, unter Führung von Kanzler Müller von der SPD. Interessanterweise, auch das noch als kleiner Hinweis, zerbricht diese Koalition an einer Frage der Sozialpolitik. Denn die Frage, die sich jetzt stellt, die Weimarer Republik hat sehr viele Sozialversicherungen auf den Weg gebracht, unter anderem eine Arbeitslosenversicherung. Diese Arbeitslosenversicherung hat aber nie genug Geld gehabt, um wirklich 6 Millionen Arbeitslose zu finanzieren. Was ist das Problem? Es ist ein großes psychologisches Problem, könnten wir sagen, denn diese 6 Millionen Arbeitslosen denken natürlich, dass sie das Recht haben auf Arbeitslosenversicherung. Der Staat ist aber nicht in der Lage, so massive Geldtransaktionen oder Geldüberweisungen wirklich zu machen. Die Frage ist also mehr Verschuldung, mehr Steuern und die konservativen Kräfte fordern eigentlich eine massive Reduzierung der Sozialausgaben. Die SPD ist nicht bereit, diese Politik mitzutragen. Die letzte reguläre Koalition zerbricht. Ab 1930, jetzt sind wir im Arbeitsblatt, bildet sich die Regierung Brüning. Brüning, ein Zentrumspolitiker. Und diese Regierung verfügt eigentlich schon nicht mehr über eine eigene Mehrheit im Parlament. Das heißt, wir können sagen, dieser Moment der Regierung Grünen signalisiert schon in gewisser Weise das Ende der Weimarer Republik oder das Ende des Weimarer Parlamentarismus. Grüning führt in der Krise, in dieser massiven Weltwirtschaftskrise, eine sehr rigide Sparpolitik ein. Sparpolitik bedeutet hier in diesem Fall, die Staatsausgaben werden reduziert, die Sozialleistungen und die Gehälter der Beamten werden gekürzt. Das hat zur Folge, dass sich die Krise massiv verschärft. La crisi diventa più grave. Die Frage stellt sich natürlich, warum macht diese Regierung das? Für Grüning gibt es eine Kalkulation und diese Kalkulation erweist sich am Ende sogar als schlüssig und als erfolgreich. Und zwar geht es um die Reparationen. Ja, Grüning will praktisch den Westalliierten zeigen, dass man nicht in der Lage ist, die Reparationen zu leisten. Obwohl, haben wir in der Grammatik gemacht, obwohl man massiv spart. Also man zeigt den anderen Ländern, dass man selbst in der Krise Sparpolitik betreibt, um diese Länder davon zu überzeugen, dass Deutschland keineswegs mehr in der Lage ist, Reparationen zu zahlen. Wir haben gesehen, es gibt später den Young-Plan, die Reparationen werden eingestellt. Diese ganze Brüding-Politik hat aber extreme Kosten, gesellschaftliche und politische Kosten. Die Krise verschärft sich, die Not der Bevölkerung wird stärker, die Armut wird größer und letztlich ist diese Politik Brünings ein erster Schritt auf dem Weg zur Machtergreifung der NSDAP. Brüning selber regiert mit Notverordnungen, so nur Decreti di Emergenza. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, denn die Weimarer Verfassung, la Costituzione, sieht vor, dass man das machen kann. Aber das Parlament kann daraufhin, im Folge einer Notverordnung ohne Mehrheit im Parlament, kann das Parlament fordern, das Parlament aufzulösen. Das heißt, in diesen Jahren ab 1930 wird relativ oft gewählt. Tante Elezioni. Das hat damit zu tun, dass praktisch die Regierungen in der Regel dann wieder gestürzt werden, ja, um sich dann später wieder neu zu konstituieren. Wir werden sehen, das führt zu einem ständigen Wahlkampf und einer Campagna Elettorale Continua praktisch ab 1930 bis 1933. Ja, bei den Wahlen 1930 in der Krise haben wir den ersten massiven Aufstieg der NSDAP von um 15,7%. Steigt die NSDAP auf 18,3%, wird zu einem echten Faktor der deutschen Politik. Es folgen instabile Jahre, Höhepunkt vielleicht 1931, 32. Auf den Straßen Deutschlands, in den Großstädten herrscht eine Art von Bürgerkrieg. Ja, die Zustände ähneln einem Bürgerkrieg, so simili, più o meno, una guerra civile. Straßenkämpfe zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten. Wir haben Tote, Verletzte. Und wir haben jetzt schon ganz offen praktisch seitens der Nationalsozialisten den Einsatz von Terror als ein Instrument der Einschüchterung. In Italiano terrore, proprio come strumento di intimidazione delle masse votanti anche. Gut, die Frage ist natürlich, in all diesen Jahren, in denen die NSDAP so massiv ansteigt, ja, in dem praktisch die Wählerschichten erhöht werden, wer wählt eigentlich die NSDAP? Und diese Frage behandeln wir in einem anderen Audio, das ich gleich auch noch produzieren werde. Sie haben dazu einen sehr interessanten Artikel aus dem Spiegel. Er war schon ein bisschen älter, aber die Erkenntnisse sind immer die gleichen. Wenn wir das jetzt schon mal ganz kurz zusammenfassen, könnten wir sagen, es sind eher kleinbürgerliche Schichten. Es ist aber auch die Arbeiterschicht. Es sind Unternehmer, Industrielle. Es sind eher Protestanten als Katholiken und es sind eher Kleinstädte als Großstädte. Aber dazu etwas später mehr. Mai 1932, die Regierung Brüning ist inzwischen gestürzt worden. Wir haben eine neue Regierung von Papen, sehr, sehr konservative Regierung. Wir haben weitere Wahlen im Juli 1932 und jetzt haben wir praktisch die NSDAP auf dem Höhepunkt ihrer Macht, 37,2%, absolut stärkste Partei. aber von Papen bleibt Reichskanzler. Was gibt es dazu zu sagen? Wir können natürlich unterstreichen, die NSDAP hat 37%. Das ist sehr, sehr viel, aber es ist nicht die absolute Mehrheit. Wenn sich alle anderen Parteien ja, miteinander verbünden, können sie die NSDAP auch weiterhin isolieren. Das heißt, es gibt keinen Automatismus, der diese starke Partei, diese stärkste Partei im Reichstag automatisch zur Macht bringt. Die konservativen Kräfte bleiben da und von Papen bleibt Reichskanzler. Aber es zeigt sich, dass die NSDAP zu dem bestimmenden und dominanten Faktor der deutschen Politik geworden ist. Ja, vor allem werden die Wahlergebnisse der NSDAP in Kombination mit den paramilitärischen Auftritten der NSDAP, wir haben inzwischen eine SA, ja, die durch die deutschen Straßen marschiert. Ja, es gibt die auch bereits die SS und so weiter. Also wir haben Instrumente des Terrors, wir haben eine sehr massive Präsenz der NSDAP auf dem Territorium. Und die NSDAP zeigt offen, dass man nicht an ihr vorbei kann. Ja, que non si può snobbare questo movimento politico. Wichtig vielleicht auch noch hier, wir gehen in die Kästner drunter. Hitler ist natürlich eine zentrale Figur, die zentrale und einzige Figur. Er ist der Führer, sowas wie eine Heilsgestalt, schon fast religiös aufgewertet. Und Hitler ist in der Lage, durch diesen Personenkult eine Art von Volkspartei zu schaffen, ja, die sich alle in dieser Figur des Führers wiederfinden. Eigentlich sind die Interessen und die sozialen Schichten innerhalb der NSDAP sehr unterschiedlich. Molto diverse gli interessi e i ceti sociali. Aber diese Figur, dieser Personenkult um Hitler überdeckt alles andere. Schließlich im 1932 stellt sich immer mehr die Frage, was machen wir mit der NSDAP? Und es bilden sich vor allem Gruppen der alten Eliten, könnten wir sagen, konservative nationale Politiker, die Großfinanz, Bankiers, Großgrundbesitzer, so die famosi Latifundisti, die Junker aus Ostpreußen, Industrielle, alle diese Gruppen haben ein Interesse daran, dass die NSDAP in die Machtstrukturen integriert wird. Es kommt zu den Wahlen, weitere Wahlen im November 1932. Interessanterweise verliert die NSDAP leicht. Ja, wir sind immer noch bei einem Prozentsatz von deutlich über 30%. Aber die NSDAP hat zum ersten Mal praktisch etwas verloren. Große Frage also für die Geschichte und für uns Historiker. Entschuldigung. Ist die NSDAP vielleicht schon über ihrem Zenit? Hat die NSDAP vielleicht im Juli 1932 bereits das Maximum erreicht? Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist dieser leichte Verlust der NSDAP natürlich auch ein Signal selber für die NSDAP-Spitzen, jetzt sehr schnell möglichst die Macht an sich zu reißen. Folgen dieser Wahlen, es gibt keine parlamentarische Mehrheit außerhalb der NSDAP. Reichskanzler wird General Schleicher. Er versucht die NSDAP zu spalten, dividere in duale, aber auch das funktioniert nicht. Und Schleicher muss im Januar 1933 zurücktreten. Jetzt haben wir die Situation, wir haben eine große rechtsradikale Partei, die darauf drängt, an die Macht zu kommen. Und am 30. Januar 1933 hört Reichspräsident Hindenburg auf diese Kräfte, auf diese konservativen Funktionseliten der Gesellschaft und er nennt Hitler zum Reichskanzler. Diese erste Regierung Hitler ist eine Regierung, die sehr stark konservativ geprägt ist und charakterisiert ist. Ja, die NSDAP selber stellt nur drei Figuren in dieser Regierung. Hitler selbst natürlich als Reichskanzler natürlich nicht zu unterschätzen. Hinzu kommt Frick als Innenminister, was natürlich eine sehr strategisch sinnvolle Wahl ist, denn es ist das Innenministerium, das in der Regel die Wahlen organisiert und für die nationale Sicherheit zuständig ist, also auch für die innere Sicherheit, weil das die Kodex interne. Und wir haben Göring als Minister mit dem Geschäftsbereich Preußen. Und Preußen als größtes eigenes Land innerhalb der Weimarer Republik ist eigentlich traditionell eine sozialdemokratische Bastion. Das heißt, wir können sagen, dass die NSDAP sehr strategisch drei zentrale Ministerien besetzt. Der Gedankengang der konservativen und nationalen Politiker ist es immer wieder, Hitler einzurahmen, praktisch Hitler zu kontrollieren in einer Regierung. Und diese Strategie wird grandios scheitern. 1. Februar, denn was macht Hitler? Ja, Hitler, Sie haben alle die Bilder vom Fackelmarsch durch das Brandenburger Tor im Kopf. Hitler demonstriert massiv seine Macht, wird aber auch schon am 1. Februar 1933 eine weitere Entscheidung treffen, und zwar die Auflösung des Reichstags. Warum macht er das? Es geht um die absolute Macht. Ja, es geht um die Strategie, legal, mehr oder weniger legal an die Macht zu kommen, mit einer großen Volksunterstützung. Das heißt, er fordert, er möchte Neuwahlen, und die Spekulation ist es bei diesen Neuwahlen, dann am 5. März 1933, die absolute Mehrheit zu erlangen. Ja, das ist die Spekulation. Es gab eine kleine Unterbrechung, das heißt praktisch, wir starten etwas neu. Ja, gut. Also es geht um diese Idee, praktisch die Neuwahlen zu organisieren, natürlich, und diesmal unter dem Eindruck der NSDAP-Machtbeteiligung. Gut. Es folgen zwei Elemente, die praktisch den Weg zur Hitler-Diktatur definitiv machen. Das ist der 27. Februar 1933, der Reichstagsbrand, l'incendio del Reichstag a Berlino, ein großes Mysterium der deutschen Geschichte. Man geht davon aus, und es gibt wichtige Hinweise und wichtige Belege eigentlich dafür, dass es in der Tat der holländische Maurergeselle Marinus van der Lubbe war, der den Reichstag in Brand gesteckt hat. Ein junger holländischer Kommunist, der ein Fanal setzen wollte gegen die Hitler-Diktatur in Deutschland, die sich anbahnte. Aber es gibt natürlich genauso viele Stimmen, die sagen, so ein Attentat ist vor allem und einzig im Interesse der NSDAP. Das heißt, warum sollte die NSDAP-Bewegung, die NS-Bewegung, diesen Brand nicht selber gelegt haben? Wir wissen es bis heute nicht genau. Historiker streiten zu dieser Frage. Es gibt nicht so viele sinnvolle und wirklich belastbare historische Dokumente. Das, was wir sagen können, ist, Hitler und Göring geben den Kommunisten natürlich die Schuld und sagen, ja, wir stehen kurz vor einem kommunistischen Putsch, wir müssen unbedingt Deutschland schützen. Und es kommt zu einer massiven Verhaftungswelle, und da hat er die Arreste unter kommunistischen Politikern, also schon praktisch einen Monat nach dem 30. Januar sind wir schon so weit, dass die kommunistischen Politiker entweder verhaftet werden, die ersten kommen bereits in das Konzentrationslager, das damals noch ein Straflager war in Dachau, und viele, viele andere Kommunisten gehen ins Ausland, ins Exil. Am 28. Februar, also bereits einen Tag später, werden die individuellen Rechte der Weimarer Verfassung vorläufig, also temporaneamente, außer Kraft gesetzt. Wir wissen, dass dieses vorläufig dann bis 1945 dauern wird. Individuellen Rechte, natürlich die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, also diese gesamten Briefgeheimnis, diese gesamten individuellen Rechte der Weimarer Verfassung werden massiv beschränkt, limitiert und außer Kraft gesetzt. Gut. Dieser Aspekt noch, dieser Wahlkampf, wenngleich nach diesem Moment, Reichstagsbrand ganz kurz, wichtige deutsche Literaten, wie zum Beispiel ein Bertolt Brecht, gehen bereits in diesem Moment aus dem Land und verlassen Deutschland und gehen ins Exil, dann praktisch bis Kriegsende. Ja, es folgt ein Wahlkampf, ein terroristischer Wahlkampf, fast 70 Tote, hunderte Verletzte, 100.000 politische Verhaftete allein in Preußen. Ja. Also kein normaler Wahlkampf. Die NSDAP-Regierung gewinnt, aber trotzdem gewinnt sie nicht die absolute Mehrheit. Das heißt, eigentlich in gewisser Weise ist diese Strategie, über Wahlen die absolute Mehrheit zu erlangen. Und diese Strategie der NSDAP ist letztlich gescheitert. Man muss anders vorgehen und das machen die Nazis dann nun auch. 23. März 1933, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und zwar das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat, in der Regel bekannt unter dem Namen Ermächtigungsgesetz. Dieses Wort sollten Sie im Kopf behalten. Es ist der entscheidende und zentrale Schritt auf dem Weg zur Diktatur in Deutschland. Was ist der entscheidende Inhalt dieses Gesetzes? Die Gewaltenteilung wird aufgelöst. Ja, die Exekutive nimmt sich das Recht, Gesetze zu entwerfen und zu entscheiden. Das Parlament verliert jegliche Bedingung, jegliche Aufgabe, jegliche Macht innerhalb dieser staatlichen Strukturen. Und ja, die Regierung kann machen, was sie möchte. Die Frage ist jetzt, wie verhält sich das Parlament zu diesem Gesetz? Die bürgerlichen Parteien und das Zentrum, also auch die katholische Mitte, stimmen für dieses Gesetz. Sie hoffen, diese Parteien hoffen, in einem Hitler-System womöglich doch eine Rolle spielen zu können. Das ist eine falsche Hoffnung. Alle anderen Parteien werden dann später in einem späteren Schritt verboten. Und es gibt keinen Platz für kleinere Parteien in diesem System Hitler. Die SPD stimmt heroisch, könnte man sagen, gegen dieses Gesetz und mit allen Konsequenzen, denn das bedeutet ja auch für einen Parlamentarier, sich öffentlich gegen Hitler zu stellen. Und das ist in dieser Zeit, das ist in diesem Moment schon ein hohes persönliches Risiko. Wir müssen uns das so vorstellen, vor dem Reichstag stehen SA-Truppen, man kennt die Personen, ja, man wird massiv bedroht, minacciato, intimidito, eingeschüchtert und so weiter. Gewalt spielt eine massive Rolle in diesem ganzen System. Nächster Schritt, alle Parteien außer der NSDAP werden verboten. Hitlers Partei hat nun die absolute diktatorische Gewalt in Deutschland. Ja, diese Schritte praktisch von 1930 bis 1933 sind sehr, sehr wichtig. Ja, und wenn wir uns die große Frage stellen, ist Hitler eigentlich legal an die Macht gekommen oder nicht, dann können wir diese Frage beantworten mit ja, formal ist alles legal. Aber in der Praxis sprechen wir natürlich von terroristischen Wahlkämpfen, von Mehrheiten, von einer Akzeptanz seitens anderer Funktionseliten der deutschen Gesellschaft, die praktisch dazu geführt haben, dass bereits die demokratischen Strukturen ab 1930 schon so schwach waren, dass man vielleicht nicht mehr von einer echten Demokratie sprechen kann, bevor Hitler an die Macht kommt. Also, wie gesagt, ich ende an dieser Stelle. Es ist ein wichtiger Punkt und Sie sollten sich dieses Arbeitsblatt vielleicht doch noch ein- bis zweimal durchlesen. Gut, bis zur nächsten regulären Stunde.